Erinnere sie,
dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemanden verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Paulus fordert hier Titus auf und er sagt, Titus, erinnere die Gemeinde, dass sie sich den Obrigkeiten unterordnen sollen. Und sie sollen in dieser Unterordnung gute Werke tun. Und weiter schreibt er dann in Vers 3, und da geht er nun auf die Warum-Frage ein. Man könnte sich die Frage stellen, warum müssen wir uns als Gemeinde dem Staat unterordnen? Und Paulus schreibt in Vers 3, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Begierden, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er reichlich über uns ausgegossen, hat durch Jesus Christus unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß, Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Soweit dieser Textabschnitt bis zu Vers 8. In den letzten Wochen haben wir uns vor allem mit den Versen 3 und 4 auseinandergesetzt. Und im Vers 3 erklärt uns Paulus, wie unser altes Leben, bevor Jesus Christus uns errettet hat, ausgesehen hat. Er hat uns eine Liste mit Eigenschaften, mit Merkmalen gegeben, wie dieses Leben ausgesehen hat. Dann aber in Vers 4 zeigt er uns die Hoffnung. Er zeigt uns, dass Jesus Christus erschienen ist, um uns aus diesem verlorenen Zustand herauszuholen, herauszuretten. Und in den letzten Wochen habe ich häufig von der Stellung oder dem Zustand gesprochen, von dem Wesen, von der Beschaffenheit habe ich häufig gesprochen. Und dass wir unserem Wesen entsprechend auch leben sollen. Letzte Woche kam ein Mann auf mich zu und hat mich gebeten, ob ich da etwas näher drauf eingehen kann, was ich damit meine. Wie verhält sich das? Wie ist es jetzt nur mit dieser Stellung? Unsere alte Stellung und unsere neue Stellung, unser altes Wesen und unser neues Wesen. Wie ist das nun mit diesem Kampf, mit diesen zwei Naturen in uns? Und ich möchte die nächsten Minuten so einen kleinen Exkurs machen, so einen kleinen Einschub einfügen, um ein wenig darauf einzugehen, wie ich das persönlich verstehe, wie ich das vom Wort Gottes her verstehe, wie sich das verhält mit dieser alten und dieser neuen Natur, mit dem Geist und dem Fleisch. Um das zu verstehen, um das zu begreifen, was da nun in unserem Inneren geschieht, müssen wir ganz an den Anfang gehen. Wir müssen wirklich an den Ursprung gehen, an die Schöpfungsgeschichte gehen. Und wir lesen ganz zu Beginn, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Und Gott hat den Menschen als Einheit erschaffen. Und ich habe eine Zeichnung vorbereitet, wenn wir die nächste Folie machen können. Gott hat den Menschen erschaffen, und zwar als Einheit. Dieser Kreis soll eine Einheit darstellen. Und diese Einheit besteht aus drei Teilen. Der erste Teil, das ist die nächste Folie, das ist der Körper, den Gott uns gegeben hat. Der Körper besteht aus Sehen, Hören, aus dem Schmecken, aus Riechen und aus dem Ertasten. Das sind die Sinnesfähigkeiten des Körpers. Gott nimmt den Ackerboden, er nimmt Erde, er nimmt von der Schöpfung einen Teil weg und er formt den Körper des Menschen. Der menschliche Körper ist ein Teil der Schöpfung Gottes. Der zweite Bestandteil, den Gott uns dann eingefügt hat, ist die Seele. Jeder Mensch hat nicht nur eine Seele, nein, jeder Mensch ist eine Seele. In 1. Mose 2, Vers 7 beschreibt uns Mose genau diese Tatsache. Die Seele, das ist der zweite Bestandteil dieser Einheit, die Gott dem Menschen gegeben hat. In dieser Seele ist das Denken, das Wollen und das Fühlen vorhanden. Und als dritter und letzter Bestandteil hat Gott uns den Geist gegeben. Das ist die nächste Folie, genau, das ist der Geist. Aus diesen drei Teilen hat Gott den Menschen erschaffen. Genauso wie uns Paulus im 1. Thessalonicher 5, Vers 23 den Menschen beschreibt. Körper, Seele und Geist. Mose berichtet uns weiter dann in der Schöpfungsgeschichte, dass alles, was Gott gemacht hat, sehr gut war. Diesen Menschen, den Gott erschaffen hat, er war gut. Und der Mensch war in der Lage, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und ich habe es in diesem Kreis so dargestellt, dass oben eine Tür aufgeht. Und durch diese Tür des Geistes, in der nächsten Folie können wir das sehen, hat der Mensch Gemeinschaft mit Gott. Wir lesen davon, dass Gott eine innige Gemeinschaft mit Adam und Eva haben konnte, weil der Mensch noch gut war. Durch diese Tür des Geistes konnten Adam und Eva Gemeinschaft mit Gott haben. Sie hatten Zugang zu Gott. Doch in unserer nächsten Folie sehen wir schon, dass es nicht nur so geblieben ist. Nein, es kam eine zweite Macht ins Spiel. Satan kam plötzlich auf, diese gefallene Natur, dieser gefallene Engel. Und Satan wollte den Menschen auch zu Fall bringen. Und so geht er auf Adam und Eva zu und er verführt zuerst Eva und dann Adam, um gegen Gott zu rebellieren, um Gott ungehorsam zu sein. Und in diesem Augenblick, als dieser Sündenfall geschieht, passiert etwas Schreckliches. Der Mensch öffnet die Tür zu Satan hin. In der nächsten Folie sehen wir, wie die Tür sich zu Satan öffnet. Und Satan hat plötzlich Raum, in das Leben des Menschen hineinzukommen. Durch diesen Sündenfall stirbt der Mensch geistlich und auch körperlich. Er muss körperlich sterben. Wir sehen, dass ich oben den Geist durchgestrichen habe, weil der Mensch geistlich gestorben ist. Durch diesen Ungehorsam war der Mensch zum Tode verurteilt. Zum körperlichen Tode irgendwann mal und zum geistlichen Tode. Der Geist musste sterben. Aber etwas Neues ist zum Vorschein gekommen und wir sehen, dass das Fleisch in das Leben des Menschen hineingekommen ist. Eine schreckliche Sache ist geschehen, der Geist ist gestorben, sie mussten geistlich sterben, aber das Fleisch ist in das Leben des Menschen hineingekommen. Nun, was bedeutet es, wenn ich jetzt hier auf der Folie stehen habe, Fleisch? Was meine ich damit, mit dem Wort Fleisch? Hat jemand eine Idee, was ist damit gemeint, wenn die Bibel auch von dem Wort Fleisch spricht? Das Herz? Ja, okay. Ach so, der Körper, richtig. Also wenn die Bibel von dem Fleisch spricht, dann kann sie von dem Körper selbst sprechen. Also wirklich das, was ich anfassen kann, das, was sichtbar ist, das ist auch mein Fleisch. Ja, das ist eine Bedeutung des Wortes Fleisches. Welche Bedeutungen finden wir noch in dem Wort Gottes? Jemand noch eine Idee? Nur es gibt verschiedene Bedeutungen. Unter anderem kann es meinen eigenen Körper bedeuten, ja, das, was ich anfassen kann. Es kann aber auch einfach wirklich das Fleisch eines Tieres bedeuten, zum Beispiel das Fleisch eines Rindes oder eines Fisches. Fleisch kann auch bedeuten ein Bruder, einer, der in meiner Familie dazugehört. Wenn die Bibel von dem eigenen Fleisch spricht, dann kann auch damit der eigene Bruder oder die eigene Schwester gemeint sein. Wir sehen also in der Bibel, dass für das Wort Fleisch es viele verschiedene Bedeutungen gibt. Und es ist wichtig, in dem Zusammenhang zu lesen und herauszufinden, welche Bedeutung hat jetzt hier dieses Wort Fleisch. Wenn ich heute Abend dieses Wort Fleisch gebrauche, dann möchte ich von der sündigen Natur des Menschen sprechen. Ich habe das mal in der nächsten Folie so definiert, wenn ich von dem Fleisch spreche, dann spreche ich von der ich-bezogenen, gefallenen und sündigen Natur des Menschen. Also wenn ich von dem Fleisch spreche, dann spreche ich von dieser gefallenen und sündigen Natur, die in meinem Innern nun wohnt. Durch diesen Sündenfall von Adam und Eva hatte diese gefallene Natur, dieser alte Adam, dieses Fleisch, diese sündige Natur, plötzlich Raum und ist entstanden. Deshalb habe ich in der Mitte ein großes I eingezeichnet. Das ist ein großes I, das von oben vom Geist bis zum Fleisch runtergeht. Und dieses I, dieser Buchstabe I, steht für das Ich, für die Selbstverliebtheit, für diesen Egoismus, für diese Eigenliebe. Ich, 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 ich und nochmal ich. Mit diesem Fleisch, mit diesem Egoismus, mit dieser sündigen Natur, die nun in unser Leben hineingekommen ist, haben wir den Herrschaftsbereich verlassen. Ihr seht, dass ich diesen ganzen Kreis komplett in eine rote Farbe eingetaucht habe. Wir sind nun nicht mehr in Gottes Gegenwart, nein, wir haben den Herrschaftsbereich verlassen. Und wir stehen unter der Leitung, unter der Herrschaft von Satan. Die Bibel sagt, wir sind nun Sklaven Satans geworden. Wir müssen nun das tun, was Satan tun möchte. Durch das Fleisch hindurch regiert, kontrolliert Satan unser Leben. Lasst uns hierzu ein paar Verse aus dem Römerbrief lesen. Lasst uns gemeinsam umblättern in den Römerbrief, Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5, Vers 12. Römer Kapitel 5, Vers 12. Und da geht es gerade um diesen Kampf, da geht es gerade um das, was im Innern des Menschen geschieht. Und Paulus erklärt ein wenig in Römer 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen, durch Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Durch die Sünde von Adam hat sich diese Tür des Fleisches geöffnet. Und das Fleisch, Satan und mit Satan der Tod, ist in das Leben des Menschen hineingedrungen. Und wir lesen weiter in Vers 18 bis 19, Römer 5, 18 bis 19. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Durch Adam ist die Sünde und der Tod in das Leben des Menschen hineingekommen. Der Mensch hat seine Stellung, sein Wesen, seine Wesensart verändert. Er ist nicht mehr, in unseren Bildern gesprochen, nicht mehr im grünen Bereich, sondern nun im roten Bereich. Satan kontrolliert ihn durch das Fleisch. Und dieses Bild, diese Stellung, die wir jetzt hier an dieser Wand sehen, diese Stellung wird nun von einer Generation zur nächsten weiter vererbt. Das erklärt uns hier der Römerbrief. Und er sagt, wenn ein Mensch geboren wird, dann wird er in diese Stellung hineingeboren, in die Stellung des verlorenen Sünders. Dieses Bild hier entspricht genau dem Menschen, den wir in Titus gefunden haben. In Titus 3, Vers 3 haben wir gelesen, in der nächsten Folie sehen wir in Titus 3, Vers 3, haben wir gelesen, dass dieser Mensch unverständig, ungehorsam, er ging in die Irre, diente mannigfachen Begierden und Lüsten. Er lebte in Boshaft und Neid, verhasst und einander hassend. Genau das beschreibt uns hier Paulus in Titus 3, Vers 3. Das war unser alter Zustand gewesen. So haben wir gelebt, so waren wir, so war unser Wesen, bevor Jesus Christus uns errettete. Doch dann, in Vers 4, erscheint dieser Hoffnungsschimmer in Titus 3, 4 bis 5. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns errettet. Jesus Christus erschien plötzlich, als aber diese Hoffnung, dieses Wort, das die ganze Welt auf den Kopf plötzlich stellt. Wir waren verloren, wir waren in der Herrschaft Satans gewesen, aber plötzlich erscheint Jesus Christus, Die Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes erscheint und Jesus Christus errettet uns. In dieser Dunkelheit, in der wir waren, erscheint plötzlich die Menschenliebe und Freundlichkeit. Jesus Christus erscheint und Jesus Christus errettet uns. Lasst uns zu dieser Rettung noch Kolosser aufschlagen, Kolosser 1, 13. Kolosser 1, Vers 13 und 14. Kolosser 1, 13 bis 14. Da geht Paulus etwas näher auf diese Rettung ein in Kolosser 1, 13 bis 14. Und da lesen wir die Verse folgende Worte, Kolosser 1, 13 bis 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Gott hat uns durch die Erlösung errettet. Er hat uns aus der Macht der Finsternis herausgekauft. Er hat uns herausgerissen. Er hat uns umgepflanzt. Dieses Wort, was Paulus hier im Kolosserbrief gebraucht, bedeutet umpflanzen. Wenn ich eine Pflanze nehme, sie aus der Erde herausnehme und sie in einem anderen Stück einpflanze. Gott hat uns aus dem Herrschaftsbereich Satans herausgekauft, herausgepflanzt und hat uns in das Reich seines lieben Sohnes hineingepflanzt. In den Farben gesprochen, Gott hat uns aus dem roten Bereich herausgerissen, herausgekauft und hat uns in den grünen Bereich hineingepflanzt. Bei dieser Rettung haben wir den Heiligen Geist bekommen als Unterpfand, als Garantie dafür. Die Tür zu Satan ist nun zugemacht worden und die Tür zu Gott ist aufgemacht worden. Durch den Heiligen Geist, der nun in unser Leben hineingekommen ist, sind wir wiedergeboren worden. Wir sind zu einer neuen Kreatur geworden. Durch das vergossene Blut von Jesus Christus ist eine Versöhnung stattgefunden oder hat eine Versöhnung stattgefunden zwischen dem Menschen und Gott. Satan hat kein Recht mehr. Satan hat keine Macht mehr auf unser Leben. In diesem Zusammenhang ist Römer 6, Vers 11 wichtig. Lasst uns nochmal zurückschlagen in das Buch Römer. Römer 6, Vers 11. In Römer 6, Vers 11. Und da steht drin, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus sagt, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde tot seid. In Galater 5 wird dieser Gedanke aufgegriffen, in Galater 5, 24 bis 25. Galater 5, 24 bis 25, Galater 5, 24 bis 25. Dieser Gedanke, dass wir uns für tot halten sollen, der Sünde abgestorben, der Sünde gestorben, wird in Galater nochmal aufgegriffen. Galater 5, 24 bis 25. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wenn wir in Jesus Christus sind, wenn der Geist Gottes in unserem Leben ist, wenn er in uns hinabgefahren ist und in uns Wohnung genommen hat, so haben wir das Fleisch gekreuzigt. In der nächsten Folie habe ich aus dem I ein Kreuz draus gemacht. Dieses Ich, dieser Egoismus ist gestorben. Er ist tot. Das Fleisch ist tot, wir sollen uns für tot halten. Wir leben nun im Geist, wir leben nun in diesem grünen Bereich. Satan, der im roten Bereich ist, hat nun keine Macht mehr über uns. Er hat nun kein Recht mehr über uns. Und jetzt hier in diesem Punkt kommen wir genau in diese Spannung rein, in der wir jeden Tag leben. Jetzt kommen wir genau an diesen Punkt, an dem Punkt, wo wir jeden Tag mit diesem Kampf zu kämpfen haben. Dieses große I, dieses Ich, dieser Egoismus, dieses Fleisch, diese gefallene, sündige Natur des Menschen ist an unseren irdischen Körper gebunden. Unser Körper besteht ja aus der Erde, aus dem Ackerboden, den Gott geschaffen hat. Und solange wir an diesen Körper gebunden sind, hier auf dieser Erde, solange wir in diesem Körper wohnen, solange ist diese sündige Natur auch an unseren Körper gebunden. Mit der Geburt dieses Körpers haben wir auch diese sündige Natur bekommen und wir leben mit dieser sündigen Natur. Solange wir hier auf dieser Erde leben werden, solange wird diese sündige Natur auch in unserem Leben vorhanden sein. Aber mit der Errettung, mit der Erlösung von Jesus Christus sollen wir uns dieser sündigen Natur als gestorben betrachten. Wir sollen uns dieser Sünde als tot erachten. Das bedeutet für uns, dass wir diesem Fleisch keine Beachtung schenken dürfen. Wir sollen so leben, als würde es nicht existieren. Wir müssen so leben, als würde es keine Bedeutung, keine Unbedeutendes, etwas ganz Unwichtiges sein und wir ihr keine Beachtung schenken. In Galater 5, Vers 16, müssen wir wieder zurück zu Galater. Galater 5, Vers 16, da erklärt uns das Paulus noch einmal, was es bedeutet oder wie das aussehen kann, wie wir jetzt leben sollen. Paulus sagt in Galater 5, Vers 16, Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Geist. Wandelt im Geist, der in euch neu lebt. Wandelt in diesem grünen Bereich. Haltet euch dort auf. Schenkt eure ganze Aufmerksamkeit, eure Zeit, eure Hingabe, eure Kraft. Schenkt sie dem Geist Gottes. Und dann erklärt Paulus, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. So wird dieses Fleisch in euch langsam absterben. So wird dieses Fleisch in euch Stück für Stück herausgebracht. Lebt im Geist. Und genau das ist ein Prozess. Das sind ganz, ganz arg viele Entscheidungen, die wir jeden Tag rund um die Uhr zu treffen haben. Dass wir uns jeden Tag aufs Neue dafür entscheiden, im Geist zu leben, im Geist zu wandeln, meine Aufmerksamkeit, meine Konzentration dem Geist zu schenken und nicht dem Fleisch. Das ist ein Kampf. Das ist schwierig. Das sind viele Entscheidungen, die wir den ganzen Tag über immer und immer wieder treffen müssen. Wenn wir uns für den Geist entscheiden, dann wird dieses Fleisch in uns absterben. Wir sollen uns für dieses Fleisch für tot erachten. Martin Luther in seiner schroffen Art und Weise sagte einmal, ich habe den alten Adam ins Wasser geworfen, aber das Biest kann schwimmen. Jedes Mal, wenn dieser alte Adam wieder ans Ufer zurückkommt und versucht, in unser Leben hineinzukommen, müssen wir diesen alten Adam wieder packen und ins Wasser zurückwerfen. Und diese Aktion, diese Handlung geschieht immer und immer wieder, den ganzen Tag über. Immer und immer wieder versucht Satan, durch dieses Fleisch in unser Leben hineinzukommen. Und es liegt an uns, dafür zu entscheiden, diese Tür geschlossen zu halten. In Galater 5, Vers 17, also den nächsten Vers, in Galater 5, Vers 17, erklärt uns Paulus diesen Kampf und er sagt, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das Fleisch kämpft gegen den Geist und der Geist kämpft gegen das Fleisch. Das ist ein Kampf, der in unserem Innern geschieht. Ein Kampf, den wir jeden Tag zu kämpfen haben. Und zwischen dem Geist und dem Fleisch steht unser Wollen. Und es liegt an uns, für wen wir uns entscheiden. Es liegt an uns, wem wir mehr Beachtung schenken. Es liegt an uns, mit wem wir mehr Zeit verbringen.
Ich möchte es in einem ganz simplen Beispiel vergleichen oder verdeutlichen. Wenn wir uns vorstellen, dass es zwei Kampfhunde gibt. Es gibt einen schwarzen Kampfhund, das ist das Fleisch, und es gibt einen weißen Kampfhund, das ist der Geist Gottes. Und beide kämpfen gegeneinander. Beide kämpfen, beide streiten gegeneinander. Und je nachdem, welchem Hund ich mehr Zuneigung, je nachdem, welchem Hund ich mehr zu fressen gebe, dieser Hund wird stärker werden, sodass er über den anderen dominieren wird, dass er ihn besiegen wird. Und so ähnlich ist es auch in unserem Leben. Wenn wir uns dem Geist zuwenden, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott leben, wenn wir das Wort Gottes studieren, wenn wir in der Gemeinschaft mit anderen Christen leben, dann wird dieser, bildlich gesprochen, dieser weiße Hund stärker und stärker werden. Und er wird über den schwarzen Hund dominieren, er wird ihn besiegen. Das Fleisch wird in uns sterben. Nun, es gibt Tage, in denen wir diesen Kampf verlieren. Es gibt Tage, wo wir uns mehr mit diesem schwarzen Hund beschäftigen, wo wir uns mehr dem Fleisch zuwenden, wo wir dieser Versuchung Satans nicht widerstehen können. Und wir öffnen die Tür des Fleisches. Und in der nächsten Folie sehen wir, dass die Tür offen ist, dass das Rote, dieser rote Bereich plötzlich in das Leben des Menschen hineinkommt. Die nächste Folie sehen wir, dass wir die Tür aufgemacht haben. Wir sind dieser Versuchung des Fleisches unterlegen. Wir haben gesündigt. Wir haben das getan, was wir wussten, dass eigentlich nicht gut ist. Und in diesem Augenblick bekommt Satan durch das Fleisch plötzlich Raum in unserem Leben. Und es kann so weit kommen, dass Satan sogar unser Denken, unser Wollen und unsere Gefühle kontrollieren kann. Dadurch, dass wir die Tür des Fleisches geöffnet haben, bekommt Satan plötzlich Raum in unserem Leben. Und wir können als Kinder Gottes sehr lange in solch einem Zustand leben. Paulus nennt es einen fleischlichen Christen. Es gibt sehr viele Menschen, es gibt sehr viele Christen, die in diesem Zustand verharren. Und dieser Zustand ist sehr, sehr gefährlich. Weil dieser Zustand sich in meinem Leben ausbreitet. Weil dieser Zustand immer größer und größer wird. Ich habe das versucht ein wenig darzustellen durch diese zwei anderen roten Punkte. Dieser rote Bereich, die Sünde, breitet sich in meinem Leben aus. Diese Sünde ist wie ein Sauerteig. Es frisst sich immer weiter. Es durchsäuert mein ganzes Leben. Und dieser Zustand ist sehr, sehr gefährlich. Dieser Zustand ist grundlegend falsch, wenn wir drängen den Heiligen Geist aus unserem Leben Stück für Stück heraus. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 30, Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Wenn wir Sünde in unserem Leben haben, wenn dieser rote Bereich in unser Leben immer mehr Raum gewinnt, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Das heißt, wir nehmen ihn immer mehr Raum weg. Das Rote wird immer mehr, das Grüne wird immer weniger. Doch das sollte nicht der Normalfall sein. Das sollte nicht der Normalfall sein. Keine Frage. Keine Frage. Wir leben noch hier auf dieser Erde. Wir haben noch diesen Körper. Und mit diesem Körper haben wir auch dieses Fleisch, diese sündige Natur, die in unserem Leben ist. Und wir werden immer und immer wieder fallen. Wir können dagegen nichts machen, weil diese sündige Natur noch immer in unserem Leben ist. Doch es ist wie mit den Vögeln. Wenn wir rausgehen in die Natur, dann fliegen Vögel über unserem Kopf hinweg. Und wir können dagegen nichts unternehmen. Sie fliegen halt. Doch wenn dieser Vogel sich auf meinen Kopf setzt und anfängt, da ein Nest zu bauen, dann habe ich etwas Grundlegendes falsch gemacht. Genauso ist es mit dieser sündigen Natur. Dass diese sündige Natur in unserem Leben da ist, da können wir nichts dagegen machen. Aber wenn diese sündige Natur immer mehr Raum in unserem Leben bekommt, dann habe ich etwas Grundlegendes falsch gemacht. Da muss ich mich fragen, warum diese Tür des Fleisches bei mir offen ist. Warum Satan durch das Fleisch noch immer mein Leben beeinflussen kann. Jeder von uns ist schon einmal gefallen. Ich bin mehr als oft genug schon gefallen. Und ich werde auch noch in Zukunft fallen. Aber es ist wichtig, dass wenn wir gefallen sind, niemals liegen bleiben, sondern jedes Mal aufstehen. Wenn wir gesündigt haben, wenn wir einmal diese Tür des Fleisches aufgemacht haben und Satan plötzlich Raum in unserem Leben bekommen hat, dann ist es wichtig, dass wir nicht in diesem Zustand bleiben. Nein, es ist wichtig, dass wir aufstehen. Das heißt, dass wir diese Tür des Fleisches wieder zumachen. In der nächsten Folie habe ich das wieder zugemacht. Es ist wieder grün. Wir sind wieder voll des Heiligen Geistes. Und das ist der Kampf, in dem wir jeden Tag leben. Das sind diese vielen Entscheidungen, die wir jeden Tag zu treffen haben. Und Satan klopft Tag für Tag an diese Tür des Fleisches. Und er versucht mich Tag für Tag. Und er bittet und er lockt mich. Und er sagt, öffne mir die Tür, Victor. Und diese Begierde, diese Lust, dieses Verlangen, es drängt mich dazu. Es macht es mir attraktiv und sagt, ach, wie schön wäre es. Doch genau darin liegt dieser Kampf, dass wir uns dafür entscheiden, jeden Tag, jede Versuchung aufs Neue, diese Tür geschlossen zu halten. Dass wir uns dafür entscheiden und zu sagen, nein, Satan, du hast keine Macht mehr über mich. Ich bin frei gekauft. Jesus Christus hat mich mit seinem Blut erlöst. Ich war einst so. In der nächsten Folie habe ich nochmal unseren alten Zustand. Titus 3, Vers 3. Ich war einst unverständig, ungehorsam. Ich ging in die Irre. Ich diente mannigfachen Begierden und Lüsten. Lebte in Bosheit und Neid, verhassend, einander hassend. Das war mein alter Zustand. Aber er ist es nicht mehr. Nein, ich bin errettet worden. In der nächsten Folie bin ich wieder grün. Das ist mein neuer Zustand, das ist meine neue Wesensart, weil Jesus Christus erschienen ist und mich errettet hat. Bin ich nun ein Kind Gottes? Und deshalb fordert uns auch Paulus auf und er sagt, lebt dementsprechend. Lebt diesem neuen Wesen entsprechend. Lebt dem Geist entsprechend. Denn Jesus Christus hat uns errettet. Das war Titus 3, Vers 4. So weit sind wir letzte Woche gekommen und ich habe versucht, ein bisschen mit einem größeren Umweg, das ein bisschen zu erklären. Haben wir bis dahin jetzt eine Frage oder eine Ergänzung zu dem, was ich gerade eben gesagt habe oder zu den Bildern oder zu sonstigen Bibelversen? Eine Frage oder eine Ergänzung vielleicht? In der letzten Woche habe ich gesagt, dass die Hauptaussage des Textes in Vers 4 und 5 zu lesen ist. Die Hauptaussage ist, dass Jesus Christus erschienen ist und uns errettet hat. Und ausgehend von dieser Hauptaussage können wir uns nun verschiedene Fragen zu dem Text aus Titus 3, 1 bis 8 stellen. Lass uns zurückkehren zu dem Text aus Titus 3 und ich möchte gemeinsam mit euch die Verse 4 bis 7 lesen. In der nächsten Folie haben wir die Verse 4 bis 7. Und da heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Nun zuallererst schließt Paulus auf jeden Fall das aus, was auf keinen Fall an unserer Errettung beteiligt war. Paulus sagt uns, dass unsere Werke der Gerechtigkeit auf keinen Fall Anteil an der Errettung gehabt haben können. Wie sollten denn auch die Werke, die ich getan habe, auch irgendwie ein Anteil an dieser Errettung haben können? Sind selbst die guten Werke, die ich getan habe, doch alle von Sünde und Boshaftigkeit durchtränkt? Ich möchte mit Ihnen gemeinsam Jesaja 64, Vers 5 lesen. Nächste Folie, Jesaja 64, Vers 5. Jesaja 64, Vers 5, wir müssen in das Alte Testament zurück. Jesaja 64, Vers 5. Jesaja 64, Vers 5. Und Jesaja schreibt: Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Meine Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Das, was ich für gerecht gehalten habe, meine guten Werke, meine guten Taten, die ich getan habe, sie sind wie ein beflecktes Kleid. Sie sind wie ein schmutziges Kleid. Wie oft sind meine guten Taten durchtränkt von Egoismus? Wie oft sind meine guten Werke durchtränkt von Stolz, weil ich in einem besseren Licht dastehen möchte? Wie oft ist mein Dienst hier in der Gemeinde von Egoismus und Stolz geprägt, von einem hochnäsigen Herzen, weil ich besser dastehen möchte? Nein, selbst unsere guten Werke, selbst unsere besten Werke sind doch wie ein dreckiges Kleid, weil unsere Motivation, weil unser Herz unrein ist, weil aus unserem Leben nichts Gutes hervorkommen kann. Das, was ich für gerecht, das, was ich für gut halte, ist in Wirklichkeit sündhaft, ist in Wirklichkeit schlecht. Nein, ich kann nichts zu meiner Errettung beitragen. Für uns Menschen ist das enttäuschend. Es ist enttäuschend, weil wir Menschen ja so vom Tatendrang gedrängt sind. Wir wollen etwas tun. Wir wollen unbedingt eine eigene Leistung bringen. Wir wollen uns die Ewigkeit, wir wollen uns den Himmel irgendwie verdienen. Wenn mir irgendeiner sagen würde, Victor, du wirst das ewige Leben bekommen, wenn du auf den Knien den Rosenstein hochgehst, ich würde sofort loslaufen. Ich würde es sofort tun. Weil wir Menschen so von diesem Tatendrang gedrängt sind. Wir wollen es uns irgendwie verdienen. Wir wollen irgendwas tun. Doch Gott hat einen viel, viel besseren Plan. Gott hat einen viel, viel besseren Plan. Gott hat diese Weitsicht. Und er erklärt, warum wir nichts für unsere Rettung dazu beitragen können. In Epheser 2, 8 bis 9 finden wir den Grund, warum wir nichts für unsere Rettung beitragen können. Epheser 2, 8 bis 9. Epheser 2, 8 bis 9. Epheser 2, 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Damit niemand sich rühme. Wir sind nicht aus den Werken errettet, damit wir uns selber nicht auf die Schultern klopfen können. Wie oft sind wir Menschen so, dass wir selbst diese guten Werke dazu gebrauchen, um uns selber auf die Schulter zu klopfen? Hast du gesehen, wie demütig ich war? Hast du gesehen, wie gut ich in der Gemeinde gedient habe? Hast du gesehen, wie selbstlos ich war? Kein Stückchen, keine gute Tat, kein gutes Werk, nichts konnten wir zu unserer Errettung beitragen. Doch nun stellt sich die Frage, was dann? Was ist der Grund, warum wir gerettet worden sind? Was steht im Text? Warum sind wir errettet worden? Was ist der Grund unserer Errettung? Ich habe es leider nicht verstanden. Barmherzigkeit Gottes. Mitte Vers 5 steht es, sondern aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Das ist der Grund, warum wir errettet worden sind. Es war nicht unsere Gutherzigkeit, es war nicht unsere Werke. Nein, es ist die Barmherzigkeit Gottes, die mich errettet hat. Gerade eben in Epheser haben wir gelesen, dass wir aus Gnade errettet worden sind. Und in Titus 2, Vers 11 wird uns ebenfalls diese Gnade erwähnt, dass die Gnade heilsbringend für alle Menschen erschienen ist. Und so haben wir beides, die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes, die uns Menschen errettet hat. Es ist nicht unser Werk, es ist nicht unser Verdienst, nein, es ist die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, die mich errettet. Gibt es einen Unterschied zwischen der Barmherzigkeit und der Gnade? Hat sich jemand vielleicht mal mit diesem Thema auseinandergesetzt? Was ist Barmherzigkeit, was ist Gnade? Gibt es da einen Unterschied zwischen diesen beiden? Gnade ist unverdient und Barmherzigkeit ist verdient? Nee, auch nicht. Ja, beides ist unverdient. Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen? Aha, okay. Ja, sehr, sehr ähnlich. Ja, wenn die Bibel davon spricht, ist unheimlich ähnlich. Und dennoch finden wir in der Bibel mehrere Bibelstellen, wo beides nebeneinander steht. Zum Beispiel im 1. Timotheus. 1. Timotheus 1, Vers 2 steht es drin, Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Ich habe mich mal ein wenig mit diesem Thema auseinandergesetzt und ich habe das versucht, so niederzuschreiben. In dem nächsten Vers habe ich das versucht, so darzustellen. Und zwar ist die Gnade Gottes Wirken, Gottes Liebe, Beistehen und Handeln an Unwürdigen. Die Barmherzigkeit aber ist Gottes Wirken, Lieben, Beistehen und Handeln an Unfähigen. Sehen wir diesen Unterschied hier an Unwürdigen und an Unfähigen? Durch unseren sündigen Zustand, weil wir verloren waren, weil wir in diesem roten Bereich waren, durch unseren verlorenen Zustand sind wir unwürdig geworden, vor Gott zu treten. Und in dieser Unwürde wirkt Gottes Gnade. In diese Unwürde von mir persönlich wirkt Gottes Gnade und er schenkt mir ein neues Leben. Aber ich bin nicht nur unwürdig, nein, ich bin auch unfähig, mich selber zu retten. Und in diese Unfähigkeit von mir wirkt Gottes Barmherzigkeit. Und wenn wir nochmal in Titus hineinschauen, dann ist es ja genau diese Situation. Paulus zählt uns zuerst auf, dass wir unfähig sind, uns selber zu erretten. Es gibt kein Werk, das wir getan haben könnten, um uns selber zu erretten. Wir sind unfähig, um uns selber zu retten. Aber jetzt kommt diese Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit, die gerade bei unfähigen Menschen wirkt. Aber die Barmherzigkeit Gottes hat mich erlöst. Die Barmherzigkeit Gottes hat mich errettet. Barmherzigkeit bedeutet, wenn ich ein Herz für die Armen, für die notleidenden Menschen habe, wenn ich diesen Willen, wenn ich meine Zeit, wenn ich meine Energie, meine Kraft da hinein investiere, um einem notleidenden Menschen aus seiner Situation herauszuhelfen, wenn die Not des anderen mein Herz berührt, wenn die Armut des anderen mein Herz berührt, so spricht die Bibel von Barmherzigkeit. Ein Mensch, der ein großes Herz hat, ein Mensch, der ein Herz hat und die Not der anderen Menschen sieht, um sie da herauszuhelfen. Jesus Christus ist erschienen, um uns aus unserer Not herauszuholen. Das ist Barmherzigkeit. Wir haben uns die Befreiung nicht verdient. Nein, es war die Barmherzigkeit Gottes, die uns da aus dieser Situation herausgebracht hat. Nun haben wir uns die Ursache, den Grund, warum wir errettet worden sind, angeschaut. Wir sind errettet aufgrund seiner Barmherzigkeit. Das ist die Ursache, das ist der Grund, warum wir errettet worden sind. Aber wie geschieht das? Wie werden wir nun errettet? Was sagt uns der Text? Wie werden wir nun errettet? Nochmal bitte. Es war richtig, glaube ich, ich habe es so akustisch einfach nicht verstanden. Durch das Bad der Wiedergeburt. Erstens, das ist der erste Hinweis. Und da finden wir noch einen zweiten Hinweis. Was steht im Text? Die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das sind zwei Punkte, das sind zwei Beschreibungen, wie unsere Errettung, wie diese Wiedergeburt geschieht. Erstens das Bad der Wiedergeburt. Vers 5, ich lese nochmal den Vers 5 uns vor. Da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das Bad der Wiedergeburt. Schlachter und Luther übersetzen mit Bad der Wiedergeburt. Die Elberfelder sagt durch die Waschung der Wiedergeburt. Beides ist richtig, denn hier steht dieses griechische Wort Lotron drin und Lotron bedeutet die Waschung, die Schwemme oder das Bad. Also beides ist richtig. In der Septuaginta, die Septuaginta ist die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes, vor Jesus Christus noch geschrieben. Und in dieser Septuaginta wird dieses Wort in Hohelied 4, Vers 2 benutzt. Und Hohelied 4, Vers 2 gebraucht hier ein Bild, wo ein dreckiges Schaf in das Wasser hineinsteigt und nach der Schwemme als ein sauberes Schaf wieder herauskommt. Das ist das Bad, das ist diese Waschung, das ist diese Schwemme, diese Reinigung. Es ist also eine Waschung, es ist ein Bad, wo wir unseren Schmutz, wo wir den Dreck abwaschen können, wo wir es von uns tun können. Diese Waschung ist im Judentum sehr bekannt gewesen. Schon von Anfang an eigentlich, von der Stiftshütte an, gab es immer diese Waschung. Vor allem im Tempeldienst gab es diese Reinigung, diese rituelle Reinigung. Und ich habe uns ein Bild mitgebracht in der nächsten Folie. Und wir sehen hier einen Tempel, den Salomo gebaut hat. Und in diesem Tempel sehen wir diesen goldenen Bereich, das Heiligtum und dann das Allerheiligste, wo die Bundeslade steht. Wir sehen einen Priester, der im Heiligtum steht, um dort zu dienen. Doch dieser Priester musste vorher, bevor er seinen Dienst ausüben konnte, sich rituell waschen. Und dazu dienten diese großen Waschbecken, die voll mit Wasser waren. Jeder Priester, der im Dienst stand, der in den Kontakt mit Gott treten sollte, der in das Haus Gottes, in den Tempel hineingehen durfte oder konnte, musste sich vorher erst rituell waschen. Er musste sich äußerlich abwaschen. Und diese äußere Waschung, diese rituelle Waschung der damaligen Priester ist ein Bild für unsere innere, für unsere geistliche Waschung des Herzens geworden. Durch unsere Sünden, durch unsere Schuld haben wir Dreck und Schmutz in unser Leben aufgeladen. Wir sind dreckig, wir sind unrein. Wir sind in diesem roten Bereich. In der nächsten Folie sehen wir unseren alten Zustand. Das ist dieser dreckige Bereich, dieser dreckige Zustand. Aber Paulus spricht hier von dem Bad der Wiedergeburt. Paulus spricht hier von einer Reinigung. Paulus spricht hier von einer Waschung. Und in der nächsten Folie sehen wir, dass wir wieder grün sind, dass wir reingewaschen sind. Wir sind reingewaschen von der Schuld, wir sind reingewaschen von dem Dreck. In diesem Bild gesprochen heißt es, dass wir nicht mehr rot, sondern grün sind. Lasst uns dazu einen Vers aus dem 1. Johannesbrief lesen. Der 1. Johannesbrief, 1. Johannes 1, erklärt nochmal diese Waschung, sehr schön. 1. Johannes 1. Die Verse 7 bis 9. 1. Johannes 1, die Verse 7 bis 9. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist nun dieses Bad, das ist nun diese Waschung. Es ist keine äußere Waschung, es ist keine rituelle Waschung wie damals bei den Priestern. Nein, diese Waschung geschieht im Innern unseres Herzens. Es ist die Waschung von unserer Sünde, von unserer Schuld. Es ist das Reinwaschen durch das Blut Jesu Christi. Der Schmutz des Herzens wird weggewaschen. Das ist diese Waschung, das ist dieses Bad, von der Paulus spricht. Doch Paulus spricht bei diesem Bad auch gleichzeitig von der Wiedergeburt. Von welcher Wiedergeburt ist hier die Rede? Nun, wenn wir in die Bibel hineinschauen, wenn wir vor allem in das Johannesevangelium hineinschauen, in Kapitel 3, Johannes Kapitel 3, da sehen wir dieses Gespräch zwischen Jesus Christus und Nikodemus. Und Jesus Christus erklärt Nikodemus und er sagt Nikodemus, kein Mensch kann ohne die Wiedergeburt in das Reich Gottes hineinkommen. Jeder Mensch muss erst wiedergeboren werden, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Wenn ich an Jesus Christus glaube, wenn ich Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland annehme und durch den Geist, der mir dann geschenkt wird, erlebe ich eine Wiedergeburt. Der Heilige Geist, der in mein Leben hineinkommt, schenkt mir ein neues Leben. In Johannes 1, 12 bis 13, Johannes 1, 12 bis 13, Johannes 12, 1 bis 13, da schreibt Johannes, allen aber, die ihn aufnahmen, die Jesus Christus aufgenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist diese Wiedergeburt. Diese Wiedergeburt, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen und wir aus Gott durch den Heiligen Geist von Neuem geboren werden. Gottes Geist wohnt nun in uns. Und das müssen wir uns ein wenig auf der Zunge zergehen lassen. Was es bedeutet, was für eine Auswirkung, was für eine riesengroße Auswirkung das hat, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Gottes Geist, also ein Anteil von Gott, wohnt nun in unserem Leben. Ich möchte es mal bildlich ausdrücken, die DNA Gottes wohnt nun in uns. Wir wissen, was DNA ist. Ja, die ganze Erbinformation, das ist dieser Strang, der unendlich lang ist, unheimlich viele Informationen drin sind. Die DNA, ein Teil Gottes, der Geist Gottes, wohnt nun in uns. Und in diesem Augenblick, wo er in unser Leben hineingekommen ist, wo diese DNA Gottes in unser Leben hineingekommen ist, haben wir eine Wiedergeburt erlebt. Wir haben eine neue DNA bekommen. Wir wurden zu einem neuen Menschen. Wir sind wiedergeboren. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Damit möchte ich schließen. 2. Korinther 5, Vers 17. Lasst uns den Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17 lesen. 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. In Jesus Christus, durch Jesus Christus, haben wir eine Wiedergeburt erlebt, eine Neuschöpfung, die bildlich gesprochen, die DNA Gottes ist in unser Leben hineingekommen und hat uns eine neue DNA gegeben, ein neues Wesen. Wir sind nicht mehr rot, wir sind nicht mehr Sklaven Satans, nein, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Und das ist das Bad der Wiedergeburt. Das ist diese Waschung der Wiedergeburt. Eine letzte Frage zum Schluss. Das, was in meinem Herzen geschieht, dieses Bad der Wiedergeburt, das, was diese Vergebung der Sünden, wie kann ich das nach außen hin zeigen? Durch die Taufe, selbstverständlich. Durch die Taufe. Das, was in meinem Innern geschieht, das, was in meinem Herzen geschieht, können andere Menschen ja nicht sehen. Auch die Engel und die Dämonen sind nicht fähig, in mein Herz hineinzusehen. Sie sehen nicht, was in meinem Herzen geschehen ist, dass Jesus Christus mir die Sünden vergeben hat. Und um es sichtbar zu machen, um es anderen Menschen sichtbar und den Engeln auch sichtbar zu machen, kann ich mich taufen lassen. Es ist ein Gehorsamsschritt. Es ist eine logische Folge von dem, was in meinem Herzen geschieht. Wenn ich in meinem Herzen dieses Bad der Wiedergeburt erlebt habe, wenn ich den Geist Gottes bekommen habe und der Geist Gottes mir ein neues Leben gegeben hat, dann ist es nur logisch, dass ich mich auch taufen lasse. Es ist ein Gehorsamsschritt. Und ich lasse mich nach hinten in das Wasser fallen wie ein Toter. Lasse mich begraben und diese sündige Natur bleibt unten und ich stehe als ein neuer Mensch auf. Eine Wiedergeburt. Ein neuer Mensch. Das ist das Bad der Wiedergeburt. Das ist dieser erste Punkt unserer Errettung. Und wir wollen in 2 Wochen erst an diesem Text weitermachen und wollen uns den 2. Punkt anschauen, was es bedeutet, diese Erneuerung des Geistes. Ich möchte gerne hier ein Komma machen. Ich möchte gerne am Ende noch beten und lass uns gemeinsam dazu dann auch aufstehen. Herr Jesus Christus, ich bin dir so unendlich dankbar, dass du erschienen bist, dass du auf die Erde herabgekommen bist, um mich persönlich zu retten. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und dass du dein Blut für mich vergossen hast und dass ich durch dieses Blut reingewaschen worden bin. Ich danke dir, dass ich durch die Vergebung der Sünden auch den Heiligen Geist bekommen habe und dass ich durch diesen Geist Gottes auch wiedergeboren bin. Ich danke dir, dass ich jetzt ein neuer Mensch bin, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Das habe ich allein dir zu verdanken. Nichts konnte ich dazu beitragen, nichts konnte ich dazu tun. Du allein hast mich errettet und deshalb möchte ich dir die Ehre geben. Ich möchte dich verherrlichen mit meinem Leben. Ich möchte ein Stückchen von dem, was ich von dir bekommen habe, möchte ich dir zurückgeben, indem ich dir gemäß lebe. Ich möchte dich bitten, dass du mich dazu gebrauchst. Ich möchte dich bitten, dass du mich gebrauchst, jeden Tag aufs Neue diese Tür des Fleisches geschlossen zu halten und im Geist zu wandeln, damit ich dir Ehre mache. Ich möchte dich bitten, dass du mich gebrauchst. Amen.